und herzlich willkommen hier beim Podcast Das Geheimnis des Tees und auf dem YouTube-Kanal Teemeisterin Yiming. Yiming, das bin ich. Ich bin Teemeisterin und beschäftige mich seit über 26 Jahren mit dem Tee, mit der Teekultur, mit allem, was so rund um den Tee zu tun hat. Und meine Mission ist es so ein bisschen in diesem ganzen Kauderwelsch da draußen, in diesem ganzen Zeugs, was wirklich Zeugs ist, ein bisschen Lichtblick reinzubringen und dir zu zeigen, was guten Tee wirklich ausmacht und was das eigentlich mit deinem Leben zu tun hat. Und im heutigen Video geht es um die Teemythen. Da bringen wir ein bisschen Licht rein. Was ist denn eigentlich wahr? Da draußen schreiben so viele voneinander ab. Es gibt so viele Mythen, die einfach nicht wahr sind rund um den Tee. Und da bringe ich heute Licht rein. Aber ich bin nicht alleine. Ja, und zwar wird es eine zweiteilige Folge geben. Die erste ist bei mir und dann ist noch im Video zu sehen Tee-Experte Thomas Langnicke-Stiegler, der ebenfalls einen Podcast hat und dort wird auch Folge 2 stattfinden. Und ja, da könnt ihr gespannt sein. Auf jeden Fall freue ich mich, heute für dich die ganzen Mythen aufdecken zu können. Wir haben Kahlschlag gemacht. Wenn du noch mehr kennst, dann schreib sie gerne unten in die Description Box. Ich freue mich auf deinen Kommentar und ja, viel Spaß.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist, Yiming, ja, können wir heute sagen.
Dass wir uns hier zusammengefunden haben, um mal richtig aufzuräumen. Wir räumen heute auf, oder?
Wir räumen heute auf und zwar so richtig. Und womit räumen wir auf?
Mit den Teemythen. Also da gibt es Mythen über Tee, die überall abgeschrieben werden, die überall zu finden sind im ganzen Internet. Und die Leute wissen nicht mal, dass es Mythen sind.
Und man hört sie immer wieder.
Ne? Naja. Weil sie immer wieder abgeschrieben werden.
Abgeschrieben werden, man hört sie immer wieder. Wir machen ja beide auch Teeseminare, Veranstaltungen und ich glaube, wir kriegen das auch immer wieder als Fragen. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen mal so eine kleine Liste, die häufigsten Teemythen, die uns so begegnet sind, die letzten Jahre, Jahrzehnte, kann man ja schon sagen. Und schauen uns das mal so ein bisschen an und tauschen uns mal darüber aus. Sind wir uns zu allen am Ende dann immer einig? Lasst euch mal überraschen. Es gibt ja auch immer mehrere Meinungen zu vielen Themen. Aber darum geht es heute. Und ich glaube, wir legen einfach mal los.
Ja, let's go. Wer fängt an?
Wir haben ja eine Liste gemacht. Ne? Ich bin ja Freund großer Transparenz. Magst du anfangen? Soll ich anfangen? Mein erstes Thema.
Schmeiß mal rein. Über Milch gedämpfter Tee. Mein Lieblingsthema und es wird überall abgeschrieben, es steht auf so vielen Webseiten. Milky Oolong, mein Thema. Dazu muss ich sagen, das ist wirklich eine kuriose Mythe, die sich schon seit Jahren hält. Wir können ja nochmal ein bisschen aufräumen mit. Also es wird meistens beworben, edler Oolong mit Milch bedämpft. Nehmen wir es mal auseinander. Erster Schritt, edler Oolong. Du weißt es, gute, edle Tees werden nicht aromatisiert. Kein Fall. Werden nicht aromatisiert. Die kommen so in die Schale, so wie wir den heute hier trinken. Wir zeigen euch nachher, was wir trinken. Punkt Nummer zwei. Wer von euch jemals Milch gekocht hat, wird merken, dass wenn der Dampf hochsteigt, das nicht nach Erdbeere, Vanille, Rhabarber riecht. Und dritter Punkt, auch selbst wenn du, dann hat mir jemand gesagt, naja, dann kann es ja Kondensmilch sein. Wenn du Kondensmilch kochst, dann brennt die zum einen unten an, dann riecht es verbrannt, dann hast du Röstnoten in deinem Tee. Oder, auch sehr gut, da steigt einfach nicht viel hoch. Also auch das riecht nicht nach Erdbeere, Rhabarber, Vanille. Das ist einfach ein Märchen, womit wir einfach mal aufräumen. Im Milky Oolong und deswegen, wenn ihr eure Packung anguckt, steht meistens Aroma mit hinten drauf. Wer nicht Aroma raufschreibt, der hat das geschluckt. Das der über Milch bedampft ist. Und ich habe mich da durchgefragt, weil irgendwann, wenn man das so oft liest, dann denkt man, vielleicht ist da doch was dran. Vielleicht. Habe mich dann durch China gefragt, habe meine ganzen Kontakte, auch meine Teemeisterin Melan auf den Kopf gestellt und sie alle nochmal ausgequetscht. Und keiner hat es je gesehen. Keiner hat es je gesehen. Milky-Oolong. Also, aber wer es mir nicht glaubt, wer immer noch denkt, dass Tee über Milch gedämpft wurde, das ist ein Übersetzungsfehler tatsächlich. Naishangcha. Das heißt Rumo. Rumo heißt es eigentlich in der richtigen Schreibweise. Das heißt so viel wie Muttermilch. Das ist das Jinchuan-Kultivar. Jinchuan-Kultivar ist von Natur aus sehr, sehr cremig. Und wenn du den trinkst, dann hast du da so das Gefühl, das ist so richtig dickflüssig im Mund. Das ist so richtig angenehm dickflüssig, aber das riecht nicht nach Erdbeer-Rhabarber, hat auch damit nichts zu tun. Deswegen ist ein Übersetzungsfehler, was später denn zu Naishangcha, zu Milchtee gemacht wurde.
Aber, und das sollten wir vielleicht in dem Zusammenhang dann schon sagen, auch der, ich sag jetzt mal, echte Milky Oolong, ne? Du hast gerade hergeleitet, wo dieser Irrtum auch herkommt und die Übersetzung ursprünglich herkommt. Aber natürlich gibt es Oolong, der auch als Milky Oolong oft beworben wird oder verkauft wird, wo man sagen könnte, das ist echter Milky Oolong. Das ist eben kein dann angeblich über Milch oder Kondensmilch gedampfter Oolong, sondern da handelt es sich wirklich um einen Kultivar der Teepflanze, Jemin, du hast es eben gesagt, der von Natur aus so ganz leichte Noten hat, wo man sagen kann, die erinnern an einen milchigen Charakter. Ne?
Ja, und von der Konsistenz halt, ne? In China ist es ja auch, in Taiwan ist es auch so, dass du Tee nicht nur über den Geschmack trinkst, sondern eben auch übers Mundgefühl. Also es ist ganz, ganz, ganz viel geht übers Mundgefühl. Und da ist so ein Jinchuan-Kultivar oder Milky Oolong. Und ja, es wurde übernommen. Und das führt oft zur Verwirrung. Aber es kennt fast jeder. Also ich hatte letztens mit jemandem gesprochen, der sagt, okay, ich übernehme es, ich sage auch Milky Oolong, weil es einfach eher bekannter ist.
Das ist natürlich dann gerade für die Leute, die mit Tee handeln, ist auch durchaus ein schwieriges Thema zu sagen, Mensch, es gibt dieses Mythos und ich höre es immer wieder, die Leute glauben es. Du hast eben beschrieben, Jemin, ne? Wenn man das ständig hört, hinterfragt man sich ja auch selber, vielleicht ist da doch was dran, wenn ich den Leuten jetzt sage, es ist nicht so, am Ende, wie stehe ich dann da?
Ja.
Und gerade wenn man sich dann als Teehändlerin dann unsicher ist, dann behält man es vielleicht lieber bei und sagt dann, ich nenne es jetzt so. Und vielleicht weiß man auch nicht immer, was ist es denn jetzt? Ist es jetzt, ist es aromatisiert? Ist es ein echter Jinchuan
Hast du da einen
Oolong?
Tipp? Wie kannst du den und wie kannst du es erkennen? Also ich hätte einen Tipp, aber ich gebe es.
Also mein Tipp wäre, wenn es stark parfümiert riecht, ist es wahrscheinlich kein in Anführungsstrichen echter oder ganz ohne Anführungsstriche echter. Das ist eigentlich so, wär jetzt mein Tipp. Also wenn ein Tee intensiv riecht, ich sage auch immer, wenn man in den Teeladen kommt, klassischerweise, gerade in Deutschland hier bei uns, sagt man, ach, hier riecht es ja gut nach Tee. Im guten Teeladen riecht es eigentlich nicht oder nur wenig nach Tee. Wenn
Ja.
es stark nach Tee riecht, dann riecht es meistens nicht nach Tee, sondern nach Kräutern, nach Früchten oder nach ätherischen Ölen, was ja auch eine tolle Zutat nebenbei bemerkt ist. Aber idealerweise sollte Tee natürlich möglichst so verpackt sein, dass wenig Düfte nach außen drängen. Denn alles, was ich im Teeladen rieche, geht ja im Umkehrschluss potenziell auch an die Dosen, wo Tee drin ist, der nicht aromatisiert ist. Ne? Und das
Ja.
ist insofern ein guter Teeladentipp, riecht möglichst wenig nach irgendwas.
Ja.
Und ja, unaromatisierter, echter Tee von der Teepflanze hat, je nachdem welcher es ist, teilweise sehr, sehr wenig Eigengeruch, bevor man ihn, und deswegen wecken wir ja auch den Tee auf mit Wasser, weil dann erst wirklich diese Aromaexplosion, natürliche Aromen, die in der Teepflanze, im Teeblatt vorkommen, wirklich, wirklich abgeht. Natürlich gibt es auch Tees, grüne Tees, helle Oolong-Tees oder auch dunkle, die schon am trockenen Blatt intensiven Duft haben. Aber bei ganz vielen Tees ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen einem trockenen, echten Tee und einem echten Tee, kann es ja trotzdem sein, der aber stark aromatisiert ist. Da habe ich ja wirklich so dieses Parfümerlebnis sofort. Und das, würde ich sagen, hat man eben auch bei diesem angeblich über Milch gedämpften Oolong, dieses, wie du es beschrieben hast, ne? Welche Charakteristika hast du genannt? Das ist ja nicht nur Milch, es ist ja
Ja, Vanille, das ist
Erdbeer, Vanille, das ist ja so ein
so,
Potpourri an Dingen, wo man
ja,
denkt, wie soll das über Milch gedämpft, wie soll das in den Tee reinkommen?
Ja, jeder, der mal Milch gekocht hat, wird es wissen. Ja, meine Formel, ich kann dir so eine Formel an die Hand geben. Wenn du die Nase in die in die Teetüte hältst und der schreit dich an, also quasi wird der laut, der riecht nicht nur, sondern der, dann ist er aromatisiert. Dann kannst du davon ausgehen. Wenn die Nase, wenn der Tier sehr, sehr zielstrebig in der Nase, in den Kopf, in die Mitte des Kopfs geht, man kann das tatsächlich wirklich riechen. Also ich habe es jetzt an mehreren aromatisierten Tees. Der geht zielstrebig in den Kopf. Der hat so einen Punkt, in dem er in den Kopf geht, dann ist es meistens aromatisiert. So richtig natürlicher Tee, der verteilt sich überall. Also der geht durch die Nase und der verteilt sich einmal durch den Kopf. Ja, das ist so mein Tipp. Also alles, was dich anschreit, Finger weg. So, Thomas, wie sieht's mit dir
Ich
aus?
schau mal, ich guck mal, was jetzt die Überleistung zum Thema bei mir ist. Ich würde sagen, ich schlürfe jetzt mal einfach gerade meinen Tee und ich habe mir mal notiert, beim Teetrinken zu schlürfen gehört sich nicht.
Schöner Mythos, der kommt
Schlürfe mal.
bestimmt aus Europa.
Schlürfe mal demonstrativ ins Mikrofon. Und ja, kommt es aus Europa, kommt es aus Deutschland, wo es auch immer herkommt, ist vielleicht jetzt nicht ein Teemythos wie den wir eben hatten bei dem Milky-Oolong, aber ich merke oft, wenn ich mit Menschen zusammensitze, die vielleicht zum ersten Mal losen Tee trinken oder zum ersten Mal in so einer Qualität Tee trinken, dass da oft so dieses Gefühl bei ist, oh, ich muss das jetzt, ich habe das vielleicht mal gesehen, man fasst ja in Japan die Tasse mit zwei Händen an und man kennt vielleicht auch aus einigen Kulturkreisen so, dann ist der kleine Finger abgespreizt, wenn man die Tasse nimmt, ne, so ganz fein. Man muss dazu natürlich sagen, Kulturen sind verschieden, Gewohnheiten sind verschieden, Etikette, wenn man sowas macht, ist verschieden von Japan nach China, nach Taiwan, nach Deutschland, nach überall. Aber weswegen ich das Thema gerne aufnehmen wollte, ist tatsächlich eigentlich die Idee dahinter, was passiert beim Schlürfen? Und wenn ich wirklich einen Tee kennenlernen möchte, also jetzt mal abseits von Etikette, sondern wirklich einen Tee kennenlernen möchte, dann empfehle ich immer einfach mal schlürfen.
Ist für viele eine Überwindung, ne?
Ist
Ganz
für viele eine Überwindung.
wirklich, es ist spannend zuzugucken, wie viele Menschen sich überwinden müssen, in die Öffentlichkeit zu schlüpfen.
Absolut, auch meine Erfahrung. Aber das Spannende ist, was passiert dabei beim Schlürfen? Ich ziehe den Tee mit hoher Geschwindigkeit an der Zunge vorbei, über die Zunge. Und ich ziehe viel Luft damit rein. Und mit der Luft kommt Sauerstoff, der in der Luft ist, mit rein. Und beides mit hoher Geschwindigkeit an den Geschmacksknospen der Zunge vorbei und vor allem hinten an den Gaumen. Denn, das ist vielleicht in dem Kontext auch ganz interessant, das meiste beim Tee macht ja gar nicht die Zunge. Die kann nämlich nur süß, sauer, salzig, bitter, Umami, dieser herzhafte Geschmack könnte man sagen. Und dann kann man sich noch streiten, ob Schärfe ein Geschmack ist oder nicht. Aber im Prinzip gibt es fünf Geschmäcker. Alles andere, wenn wir jetzt zum Beispiel eben gesagt haben, wir haben im Vorfeld einen kleinen Tee getrunken hier zur Vorbereitung, haben wir gesagt, ah, da sind Rhabarbernoten drin. Oder wenn wir sagen, ach, das riecht ja, hat buttrige Noten oder blumige Noten. Das sind Aromastoffe, die in der Teepflanze drin sind und die wertet die Nase aus. Also das Riechen ist beim Tee ganz, ganz wichtig. Und die Aromastoffe im Tee, auch bei unaromatisiertem Tee, die setzen sich hinten am Gaumen fest. Und damit die Nase von da aus das retroolfaktorisch, sagt man, also da hinten auswertet, braucht sie Luft. Und das dabei hilft tatsächlich Schlürfen, viel Luft rein mit großer Geschwindigkeit über die Zunge. Deswegen Etikette mal beiseite gelassen, ist Schlürfen des Tees eine ganz tolle Art und Weise, um wirklich einen Tee intensiv zu schmecken und zu riechen und dann wirklich kennenzulernen. Das ist so mein Tipp. Wie hältst du es mit dem Schlürfen, Yemin?
Also ich schlürfe super, super gerne. Mich fragen immer die Leute, Yaming, wieso kannst du so schnell den heißen Tee trinken? Nebeneffekt, er kühlt auch noch schneller ab. Und man sagt tatsächlich, dass im Dampf des Tees ist das Qi, also die Energie. Und wenn du den heißen Tee schlürfst, dann ziehst du die ätherischen Öle des Tees mit ein, denn die sind im Dampf enthalten, die auch wieder eine gesundheitliche Wirkung auf dich haben. Man hat herausgefunden, dass Räuchern gar nicht so blöd ist, weil Räuchern bestimmte Areale im Gehirn anspricht. Also hier kommen wir sogar in die Gehirnforschung. Deswegen beruhigt er nämlich auch durch seine ätherischen Öle auch in den Kopf. Und das kriegst du hin, wenn du schlürfst. Du kühlst den Tee runter, kannst ihn schneller trinken. Ich habe mit meiner Freundin naja, das ist ein bisschen so eine Unart. Die trinkt mir immer meinen Tee weg, wenn ich nicht schnell genug bin. Deswegen habe ich gelernt, heißen Tee zu trinken.
Genau, also kleine Tässchen und schlürfen, dann verbrennt man sich auch beim Teetrinken nicht den Mund.
Ja.
Das war so ein kleines kurzes, kein richtiges Mythos. Was haben wir als nächstes auf der Liste, Lene?
Verbuddelter Tee.
Verbuddelter Tee. Worum geht
Ja,
es bei verbuddeltem Tee?
es ist auch so eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Warum wird Pu'er-Tee dunkel? Wie wird der eigentlich dunkel? Der reift nicht, sondern der wird über Jahre im Erdboden verbuddelt, möglichst noch von jungfräulicher Hand, um dann nach Jahren wieder ausgebuddelt zu werden und dann ist er gereift. Ja, ist nett. Aber ich glaube, die Würmer hätten ihn dann schon aufgegessen. Also das ist auch ein absoluter Mythos. Der wird nicht verbuddelt. Der wird tatsächlich, um so ein Cake schneller zu reifen, um ihn von Shang zum Shu zu machen, das ist der Unterschied zwischen Shang. Shang ist natürlich gereift. Der wird auch immer dunkler. Das ist auch super, super spannend, wie dunkel der mit der Zeit wird. Aber die Shows, die sind halt künstlich gereift. Die werden mit Mikroorganismen besprüht. Genau, zeige es einmal.
Ich habe, ne, wir haben einen hier. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe
Alles
tatsächlich
gut, aber du kannst es ja in der Zwischenzeit mal zeigen.
so einen Shang-Pu'er tatsächlich natürlich gereiften hier, weil du gerade sagtest, schön, wie dunkel die auf die Zeit
Ah ja,
werden.
die werden auch so
Ne?
schön dunkel. Ich habe so
Da sieht
einen,
man es.
von Morten habe ich so einen gekriegt, der
Ja.
war auch lecker. Aber die werden mit Mikroorganismen besprüht und die Mikroorganismen helfen dem Tee bei der Fermentation und so wird er schnell dunkler. Ein Riesenvorteil ist, dass diese Mikroorganismen auch noch einen sehr, sehr positiven Effekt auf deinen Körper haben, sodass sie wirklich im Körper auch noch mal ganz anders arbeiten können. Also nicht verbuddelt,
Auch
sondern.
nicht, und auch nicht über Waldboden gedämpft, ne? Aber es geht so ein bisschen in die Richtung von dem Milky-Oolong, dieses Mythos, ne? Also,
Ja, es ist halt man muss dazu sagen, dass Chinesen sehr oft sehr, sehr findige Geschäftsleute sind. Wir sagen nur den Duckshit-Oolong oder den Panda-Kack-Oolong oder Tee. Grüntee ist das ja tatsächlich. Sie sind unglaubliche Geschäftsleute. Dongfang Meiren, auch so eine Sache. Eigentlich ein verhunzter Tee. Eigentlich ein Tee, den du hättest nicht verkaufen können. Heute eines der teuersten Tees überhaupt. Und da kommen halt so eine Mythen öfter auf. Und je mehr die erzählt werden, weil die natürlich sich schön anhören, die hören sich toll an, die werden gerne erzählt, die sind so ein bisschen mystisch, ne? Ja, aber sie stimmen leider nicht.
und gleichzeitig verbreiten sie sich natürlich auch weiter, wenn selbst Leute, die wie du und ich, die, glaube ich, sagen können, wir sind einigermaßen erfahren im Tee, wenn selbst wir uns bei einigen Teemythen unsicher sind und dann erstmal fragen, damit wir nicht selber sagen, ja, ich sage jetzt einfach mal, das stimmt nicht und nachher stehe ich da, kann man sich ja vorstellen, wie Menschen, die vielleicht neu in den Tee reinkommen. Und wir haben ja oft mit Menschen zu tun, die neugierig sind, die wollen zum Tee lernen und wir helfen ihnen sozusagen diese Tür in diese weite Welt des Tees, die ersten Schritte zu gehen. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn da jemand vor mir steht, der oder die mir sagt, Mensch, so ist das aber, das ist verbuddelter Tee, dann denke ich erstmal, aha, okay, wird ja wahrscheinlich stimmen. Ne? Und
Ja, auch so aus, riecht ja auch
es
tatsächlich so. Ja,
riecht ja,
kannst
muss
ja
man
auch
ja sagen, es riecht ja wie verbuddelt im Waldboden, so ein Schupo. Ja.
ja, so ein richtig schöner Schuhpudel, der darf schon nach Waldboden riechen. Der sollte auch nach Waldboden riechen. Aber wie viele Mikroorganismen sind im Waldboden enthalten? Also auch hier hast du wieder du hast die Überleitung zur Natur schon sehr, sehr schön drin. Und was so ein Schuhpudel wirklich, wirklich macht. Und ich habe das getestet. Ich habe es wirklich getestet, gerade in den letzten Monaten, mit Leuten, die nicht so richtig zur Ruhe kommen können, die so innerlich hibbelig sind, die nicht still sitzen können. Wenn die so ein Schuhpudel trinken, dann werden die ruhig. Also du merkst auch bei mir, ist es oft so, dass wenn ich merke, dass ich so innerlich aufgewühlt bin und dann so ein Show trinke, dass es mich wirklich, wirklich erdet. Also die Relation mit der Erde ist nicht weit weg. Das ist irgendwie auch logisch. Oder? Leider nur ein
Ja.
Glück.
Nee, nee, absolut. Also, das ist auch ein Grund, warum ich den sehr gern trinke. Ich persönlich habe ja gerade hier diesen Shang gezeigt, diesen, ich würde sagen, mittelgereiften, also auch schon relativ dunklen. Aber der ist so in der Kanne oder in der Tasse, hat er so ein mittleres Rot, würde ich sagen, so ein bisschen gerade aus dem Orange raus. Aber so ein Chopu-R, wenn der dann richtig, sag mal, ausblutet fast, das ist ja richtig spektakulär. Und das Tolle am Chopu-R finde ich, dass man den, ich trinke den auch gerne abends, weil das
Ja,
so im Ende, ne?
ist auch einer der einzigen Tees, die ich abends trinken kann, sonst nicht. Sonst bin ich auch.
Also schön nach einem fettigen Essen ist der auch schön, wenn man mal so ein bisschen überlegen möchte, was passt auch zum Essen und nach dem Essen. Und es ist ein Tee, den kann man sehr gut auch nebenher aufgießen. Natürlich, wir haben so, glaube ich, unsere Tees oder unsere Momente, wo wir wirklich uns Zeit nehmen und den Tee dran riechen und uns angucken. Aber gerade wenn man so einen schönen Shopo hat, den kann man auch gut nebenher trinken, in eine gesellige Runde immer und immer wieder aufgießen und einfach trinken. So, ich sag mal, so ein bisschen süffig, ne? Sowas wie beim japanischen Tee würde ich das mit Gen Maicha vielleicht so machen. Das ist auch
Ja.
so ein Tee für mich, den ich so auch einfach trinken. Und gleichzeitig ist es ein hervorragender Tee, der aber, ich sag mal, vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit fordert, wie das einige andere Tees.
Ja, also ein Oolong-Tee so getrunken ist
Ne?
immer schade, ne? Da vielleicht ein flachen.
Und Shoupo, er wird in der Regel nicht bitter. Ne? Also wenn ich ihn zu lange ziehen lasse, ist ein schöner Tee für Leute, die vielleicht manchmal ihren Kopf hier und da und überall haben. Wenn ich
Ja.
meinen Shoupo aufgieße und mir fällt 10 Minuten später ein, ach Mensch, da war doch was. Der wird sehr, sehr kräftig. Also der schmeckt dann natürlich schon so, als hätte man ein bisschen in feuchten Waldboden gebissen. Aber er wird eigentlich nicht bitter. Er wird nur sehr aromatisch intensiv. Und der ist dann vielleicht auch für Kaffeefans sehr gut, ne? Weil er dann wirklich sehr intensiv ist.
Sehr dunkel, ne?
Er ist
Also
sehr, sehr
mein
dunkel.
Meister hat den immer in Sojasauce gemacht.
Ja.
Der tropfte wirklich richtig dickflüssig dann raus, ja. So, nächste Mythe.
Ich habe mir aufgeschrieben, kurz ziehen lassen macht wach, lang ziehen lassen macht müde.
Liest du überall. Liest du
Liest du
überall.
überall. Wie stehen wir denn dazu? Ich mache einfach mal den Vor, ich mache mal die Vor.